liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach in Niederösterreich, evangelischer Pfarrer. Es ist Samstag, das heißt, ich kämpfe mit der Predigt. Ausnahmsweise kämpfe ich eigentlich wirklich oder auch nicht. Werden wir sehen. Darf ich Sie da einladen? Also morgen ist der 10. Sonntag nach Dreifaltigkeit, das heißt also Pfingsten ist 11 Sonntage her. Die Kirche zählt noch immer sehr, sehr altmodisch, primär von Ostern her, und das ist ja jedes Jahr anders, deswegen diese eigenartige Benennung. Und dieser 10. nach Dreifaltigkeitsfest ist und bleibt der Israelsonntag. Selbst dieser Begriff ist schon nicht klar. Also heutzutage nennt man es Israelsonntag. Früher hat es einfach Jerusalem-Sonntag geheißen. Es ist auf jeden Fall seit Urzeiten, gibt es einen Sonntag im Jahr, wo du dich um Jerusalem, um das Volk Israel und so weiter und so fort irgendwie im Gottesdienst auftaucht. Sagen wir es einmal sehr vorsichtig. Naja, es ist eine ganz lange Geschichte. In Wirklichkeit ist die Geschichte auch viel, viel komplizierter. Es gab ganz große innerkirchliche Auseinandersetzungen, früher gab es ja Messbücher, also gibt es in der römischen Kirche bis heute, wo einfach genau drinsteht, was zu sagen ist. Und da gibt es also sogenannte Fürbittengebete am Schluss. Und da war immer die Fürbitte drinnen für Israel, aber dass sie sich endlich bekehren sollen, damit sie nicht alle in die Hölle kommen. Sehr, sehr einfach ausgedrückt. Okay, so einfach ist es in Wirklichkeit nicht, aber ist einmal griffige Formulierung. Diese griffige Formulierung hat unglaubliche Kämpfe nach sich gezogen, bis das also draußen war, bis man gesagt hat, hey Leute, die sind also nicht, die müssen jetzt nicht unbedingt Christen werden, um trotzdem Volk Gottes zu sein. Die sind nicht verstoßen aus dem einfachen Grunde, weil sie sich noch nicht zu Jesus bekehrt haben, auch Jude zu sein, im Alten Testament drinnen zu leben, zu sagen, also Gott ist bei uns hergekommen, hat uns als erstes gesagt, wie er heißt, hat uns als erstes gesagt, was er so tun will, hat uns als erstes gesagt, was wir tun sollen, sprich Gebote, ist auch ein gleichwertiger Weg zu Gott. Das war dann sozusagen zumindest in den evangelischen Kirchen des deutschen Sprachraums drinnen der Schlusspunkt, Juden werden nicht mehr missioniert. Das war ein unglaublicher Kampf in der evangelischen Kirche, es gab eine extra Judenmission. Das hat immer einen ganz eigenartigen Beigeschmack gehabt, und zwar war die Sache die, das ist eine Erlösungshoffnung. Man ist davon ausgegangen, und das war eine alte Geschichte, wenn alle Juden Christen werden, dann kommt das Reich Gottes. Also das sozusagen, das verzögert sich jetzt alles so, das Erscheinen des letzten Gerichtes, des Himmelreichs verzögert sich deswegen, weil man eben dem Volk Israel nur die Chance geben will, also nicht Mann, sondern Gott, damit die alle Christen werden. Irgendwann einmal, keine Ahnung, 50er, 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, hat man diesen Gedanken aufgegeben. Man hat gesagt, gut, passt, das ist ganz eigen und die sind sozusagen unsere älteren Geschwister und aus. Schluss aus. Natürlich eine Geschichte, die auch unter dem Eindruck des Massenmordes, Völkermordes an den Juden gestanden ist. Und jetzt bin ich schon in einem ganz schwierigen Wort drinnen. Nicht? Massenmord, klar. Völkermord. Was ist Israel? Was ist Israel? Also Israel ist ganz viel Verschiedenes. Also Israel ist heutzutage dieser Staat. Und da gibt es ganz viele verschiedene Bürger drinnen. Witzigerweise sehr, 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 sehr viele Atheisten. Also wirklich richtig fromm, so richtig, wie man sich das immer vorstellt, sind in Israel auch unter der jüdischen Bevölkerung sehr, sehr wenige. Die sagen zwar, ja, wir sind Juden, aber das ist uns komplett wurscht. Es gibt einen ganz kleinen Teil sehr, sehr, sehr frommer, teilweise also aus dem Bereich des europäischen Ostens, wo sich ganz spezielle religiöse Formen des Judentums herausgebildet haben. Man muss natürlich sagen, es gibt sozusagen auch so eine Art Konfessionen im Judentum. Das ist vielleicht auch nicht klar. Es gibt sehr, sehr Konservative, es gibt sehr Liberale, es gibt dann wieder unter den Konservativen eine irrsinnige Bandbreite, es gibt unter den Liberalen eine irrsinnige Bandbreite. Auf jeden Fall sind es ganz, ganz wenige der jüdischen Einwohner Israels sind wirklich fromm sozusagen. Es ist nur eine ganz witzige politische Geschichte, sehr, sehr lange. Die Knesset hat 100 Abgeordnete, waren von den Frommen genau zwei Stimmen. Und die waren aber immer irrsinnig wichtig, weil die gerade die Mehrheit entschieden haben. Und deswegen erscheint sozusagen Israel als Staat viel, viel religiöser, als die Einwohner sind, aus dem einfachen Grund, weil die halt dann immer irgendwelche speziellen Gesetze durchgedrückt haben, was weiß ich, dass die Busse nicht am Sabbat fahren dürfen oder so irgendwas. Heute gibt es eine ganze Reihe, wo alttestamentliche Bestimmungen dann wieder Gesetz werden sollen, aber das sind jetzt keine Wüden, du musst halt mit dem Taxi fahren oder zu Fuß gehen. Israel ist sehr klein, man könnte, wenn es nicht gerade regnet, und das tut es eh so, mit einem Rad auch sehr, sehr gut durchkommen. Das ist jetzt ein Versuch einer Schilderung, was ist Israel? Also das ist eine ganz, ganz, ganz schwere Geschichte. Also Israel sind sozusagen die Nachkommen des Jakob, weil der hat den Zweitnamen Israel. Das ist einmal so eine erste Bestimmung und dann wäre das irgendwie ein Stamm, wenn das immer mehr wären, halt ein Volk. Wenn wir heute in die Bibel hineinschauen, sagen wir, das stimmt mit Sicherheit so nicht. Das ist nicht richtig. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann haben wir zwar diese Erzvätergeschichten, also Abraham, Isaac und Jakob, also Abraham als der erste Mensch auf der Welt sozusagen, der sagt, es gibt nur einen Gott, der ist unsichtbar und er zieht mit. Der mitziehende, unsichtbare Gott, den es nur den angibt. Von dort auch ganz, ganz wichtig natürlich bei den Moslems, also diese Formulierung, es gibt nur einen Gott, abrahamitisch. Jetzt schauen wir so in die Bibel hinein und schauen uns an, was ist dort eigentlich geschehen. Und dort sieht man eigentlich eine Sache sehr, sehr deutlich im Alten Testament. Viel wichtiger ist die Frage der Hebräer. Diese Hebräer, das ist ja ein zweiter Begriff, sind offenkundig Leute, die überhaupt nicht irgendwie miteinander verwandt sind, sondern die selber sagen, ich glaube jetzt an einen Gott. Und dann sagen sie auch, ich bin aus Ägypten gerettet worden. Damals waren wir Sklaven und fertig, weil sie alle Menschen sind, die Sklaverei erlebt haben. Das heißt, dass Hebräer oder vielleicht auch Israel in Wirklichkeit was ganz was Spezielles ist. Es ist eigentlich eine Gruppe von Menschen, die sehr, sehr arm waren, unglaublich unterdrückt wurden und sich zusammengeschlossen haben mit einer ganz klaren Gruppe, die das real erlebt hat, damals diese Errettung aus Ägypten, das Wunder am Schilfmeer und so weiter und so fort, und hat gesagt, wir kehren da dazu. Weil der Gott, der taugt uns wirklich, das ist mal ein richtiger Gott. Das ist kein Gott, wo du ein Pharao sein musst oder König sein musst oder ich habe keine Ahnung was sein musst, wie es halt dort jeweils heißt, die ganz Großkopferten, damit du überhaupt in den Tempel hinein darfst, sondern wir ziehen es durch, wir sagen, es gibt einen einzigen Gott, der ist unsichtbar und der hat eine unglaubliche Liebe für die armen Menschen, für die Unterdrückten, für die Gequälten. Das ist der Hebräerbegriff. Und jetzt im Alten Testament, und das werden wir auch morgen als Predigtext hören, passiert was sehr Eigenartiges. Diese Hebräer werden sozusagen großkotzig. Sie werden auch was. Sie gründen dann einen Staat. Sie haben über den König David einen genialen militärischen Befehlshaber, dem es gelingt, sehr, sehr viel zu erobern und diesen armen Hebräern jetzt endlich einmal ein sicheres Wohnen zu ermöglichen. Das heißt, die können in die Stadt eine, die können sich Stadtmauern bauen, die sind immer mehr Daueropfer. Und das ist mal eine tolle Geschichte, dass man sicher wohnen kann. Also die Idee des sicher Wohnens zieht sich das ganze Alte Testament durch. Das ist so ein ganz spezieller Begriff, dass man sicher wohnen kann. Das ist ja klar, sie wollen ja auch sicher wohnen, sind froh, dass sie die Tür hinter sich schließen und da kommt jetzt keiner rein, den sie nicht wollen. Und es kann ihnen auch keiner, jetzt kann sie einfach aus der Wohnung rausschmeißen. Also das ist sicher Wohnen, so ein Grundbedürfnis des Menschen. Und jetzt passiert was Eigenartiges. Den morgigen Predigtext, das ist 2. Könige, ganz am Schluss, also braucht man der Schluss, geht es darum, dass nur noch ein sehr, sehr kleiner Staat Israel übrig ist, so sozusagen Jerusalem und Umgebung. Und diese letzten Könige, die versuchen besonders gescheit zu sein. Also die machen da dauernd irgendwelche politischen Geschichten mit Ägypten, weil im Norden, im Bereich des heutigen Irak, ist ein neues Großreich entstanden, Babylon. Diese Großreiche dort im Zweistromland, die kommen und gehen in unglaublicher Geschwindigkeit. Und jetzt haben wir gerade Babylon. Und ja, und jetzt wird da geschildert, dass dreimal hintereinander kommt dieser babylonische König und macht die fertig. Am Schluss, das ist der morgige Text, reicht sozusagen überhaupt, er schickt einen Art General hin, der brennt dann ganz Jerusalem nieder, die Stadt wird völlig flach gemacht, der Tempel ist vernichtet, Königspalast ist vernichtet, die Stadtmauern werden eingerissen und es werden, also alle, die lesen und schreiben können, weggeschleppt. Ich sage jetzt lesen und schreiben, also ein bisschen gebildeter, er lässt nur eine ganz kleine Bevölkerungsanzahl zurück, die sollen sich völlig um die Landwirtschaft kümmern und da halt irgendwie was zum Essen produzieren. Und alle anderen werden jetzt endgültig nach Babylon gebracht, wo sie dort für ziemlich lange Zeit, bis sie wieder von den Persern befreit werden, wo die Perser wieder die Babylonier fertig machen, müssen sie dort leben, dürfen aber als Volk zusammenleben. Also es ist ganz wichtig für sie, als Volk zusammenzuleben. Und dort entwickelt sich alles, was wir heute als Judentum verstehen. Weil sie ein großes Problem haben, sie haben keinen Tempel mehr, sie können nichts opfern und damit müssen sie checken, wie können wir jetzt noch Gottesdienst halten. Und sie fangen an, Gottesdienst zu halten aufgrund der Bibel, also soweit es gibt, sprich Altes Testament, und mit Predigt, also die Synagoge entsteht, das, was Christen auch leben. Nicht? Wir haben ja kein Zentralheiligtum. Gerade für den Protestanten ist das Heilige dort, wo Gott sagt, das ist heilig, und dort, wo ein Mensch sagt, das ist mir heilig. Und auf jeden Fall ist es dort, wo das Wort Gottes gehört, gesprochen und gelebt wird. Aus. Also ich brauche an sich gar nichts, ich kann am freien Feld stehen und das ist dann mein Heiligtum. Wenn zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, passt es. Und da gibt es jetzt diese andere Ebene, die Jerusalem ist, wo es eine unglaubliche, in Lizenz meine ich böse, Überbewertung gibt. Dieses Jerusalem ist irgendwie furchtbar. Also da gibt es diesen Tempelberg, wo eben der Tempel niedergerissen worden ist, gut, ist nachher wieder aufgebaut worden, ist von Herodes dem Großen zu einem super Ding aufgebaut worden. Das ist dann vernichtet worden. Dann ist halt der Tempelberg umgestanden mit der großen Mauer ringsherum. Die Mauer sind es heute noch. Dann war mal lang gar nichts. Dann sind die Moslems gekommen und haben dort auf diese Bergspitzen, wo früher mal der Tempel gestanden ist, das siehst du noch, weil diese Bergspitze also behauen ist, das ist das, da war mal ein Altar, bauen die Omar-Moschee und sagen, das ist jetzt unsere Geschichte, gut, passt. Dann kommen die Christen, machen einen wunderbaren Kreuzzug nach dem anderen, erobern Jerusalem, reißen die Moschee nicht weg, aber bauen auf diese Plattform da oben, auf diese Tempelplattform, eine Kirche hin, die verlieren dann wieder Jerusalem, das ist heutzutage also die Al-Aqsa-Moschee. Du hast diesen Tempelberg und dieser Tempelberg ist alles. Der Felsen ist jüdisch, eindeutig behauen, das passt. Drauf steht die muslimische Omar-Moschee und 3,5 Meter daneben, also ein bisschen mehr ist schon, steht eine christliche Kirche, bis heute eindeutig als christliche Kirchen zu erkennen, auf Moschee umgebaut. Also alle drei monotheistischen Weltreligionen konzentrieren sich da auf ein paar Quadratmeter. Das ist ja nicht groß. Und jetzt passieren irrwitzige Geschichten. Alle bringen alle um, weil sie der Ansicht sind, und das ist das Irrwitzige, es ist alles gut, wenn. Also es ist alles gut, wenn dort oben wieder ein jüdischer Tempel steht. Da gibt es vollkommen durchgeknallte, winzigster Teil des weltweiten Judentums, die wollen dort unbedingt einen Tempel wieder hinstellen. Dann gibt es Christen, die sagen, okay, wir müssen alle Juden missionieren, weil dann kommt das Reich Gottes. Dann gibt es Moslems, das weiß ich nicht, was die sagen, irgendwie sollen alle Moslems werden, weil dann ist alles gut, logisch. Und was das unglaublich Spannende ist an diesem Jerusalem-Sonntag, alle reden davon, dass Frieden sein wird. irgendwann einmal, also wenn dann, nicht? Immer nach dem Motto, wenn ich dort der Chef bin auf diesem blöden Tempelberg, dann, und alle anderen sagen, ich bin der Chef und alle glauben genau das, was ich glaube, dann ist Friede. Und es gibt diesen Evangeliumstext, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, sieht jetzt Jerusalem, das ist ja dort ziemlich gebirgig, hügelig, nicht? Also du musst auf und runter und dann siehst du es plötzlich vor dir liegen und sieht's und fängt an zu weinen und sagt, wenn du doch jetzt in dem Moment, der Moment ist immer genau dieser Moment, jetzt, verstehen würdest, was dem Frieden dient, und weint. Offenkundig kapieren sie es nicht. Deswegen weint Jesus. Es ist eine unglaublich faszinierende Geschichte, dass man sagt, wenn dann wird Friede sein. Und ihn nicht jetzt gelebt hat. Leider, wenn wir heute in den Nahen Osten schauen, sehen wir haargenau das. Irgendwelche Leute rennen in der Gegend herum, bringen relativ, ja, ohne dass ihnen das irgendwas bedeutet, anscheinend emotional ziemlich viele andere Leute um, oder versuchen es zumindest und sagen, das tun so, ist eigentlich furchtbar leid, aber das müssen wir jetzt durchziehen, aber wenn wir das durchgezogen haben, dann wird Friede sein. Und die Antwort Jesu ist eine ganz einfache. Du brauchst dich nicht drum scheren, wann Frieden sein wird, wenn, sondern du sollst jetzt das leben, das jetzt Friede ist. Und was anderes kann man im Anblick von Jerusalem einfach nicht sagen. Und das kann ich Ihnen mitgeben, dort, wo Sie leben, als Evangelischer. Weil das Heilige ist dort, wo Sie als das heilige Kind Gottes sind, mit Ihrem Gott. Lassen Sie sich nie drauf ein, auf irgendeine Streiterei, auf irgendeine Kalamität, damit dann Friede ist. Tun Sie jetzt das, was den Frieden bringt. Gesegneten friedlichen Sonntag. Euch allen.